Störenfriede gehen wir heute den nächsten Propheten an. Vielleicht der spannendste, der etwas aus der Reihe fällt. Ihr kennt Jona, ihr kennt die Geschichte mit dem Wal, wobei wir gar nicht wissen, ob es ein Wal war oder es war irgendein Fisch oder irgendein Seeungeheuer oder was auch immer. Das Buch Jona hat wie kein zweites Buch in der Geschichte Kunstwerke hervorgebracht. Also Lieder, aber auch Bilder. Und drei von diesen Bildern möchte ich euch gerne mal zeigen. Das erste ist hier ein Bild aus dem 16. Jahrhundert von Jan Brueghel. Kenn ich nicht, aber ich fand das Bild sehr schön. Es ist nur ein Ausschnitt davon, ist etwas unscharf. Aber so kann man sich das vorstellen, wie Jona dann vom Fisch wieder ausgespuckt wird an Land. Und ja, fand ich sehr eindrücklich, auch das Meer, wie das hier dargestellt ist. Dann mal ein modernes Bild. Das wurde kunstvoll von einer künstlichen Intelligenz erstellt. Aber es ist auch faszinierend, wie beeindruckend. Ne? Fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild, das ich euch auch gerne zeigen wollte, wie Jona in die Tiefe gerissen wird. Das ist auch ein wichtiges Motiv im Jona-Buch, dieses in die Tiefe. Jona geht nach unten. Und noch ein drittes von Salvador Dali, der ja auch sehr bekannt ist. Jona, der im Fisch ist, man sieht ihn da sitzen, daneben irgendwie so ein Taucher, ich weiß gar nicht, was das darstellen soll, aber dieses eingehüllt irgendwie in, doch irgendwie in Gnade und Barmherzigkeit, diese rote Farbe. Naja, hier kann man den sitzen sehen, wenn man mag. Aber das Bild heißt Jonah in the belly of the fish. Also er muss in diesem Bauch da drin stecken. Nun ja. Das Buch Jonah ist ganz anders als unsere anderen Störenfriede, die wir bis jetzt auch angeguckt haben. Denn die anderen waren immer Prophetenworte. Ganz viele Prophetenworte. Ganz wenig über den Propheten an sich. Das Buch Jonah erzählt ganz viel über den Propheten. Ganz wenig Prophetenworte, genau nur 5. Nämlich noch 40 Tage Ninive zerstört. Das sind die 5 Worte des Jona. Die 5 Prophetenworte. Ansonsten ist es eine Geschichte eines Propheten, die Geschichte Jonas. Und eigentlich, wenn man das Buch so liest, merkt man, Jona ist sehr blass als Prophet. Also er tut sehr wenig, er ist sehr wenig aktiv, er arbeitet auch sehr wenig. Eigentlich nur einen halben Tag, wo er wirklich beschäftigt ist, wirklich nur 5 Prophetenworte, die er auszurichten hat. Alles andere ist eigentlich die Geschichte Gottes mit Jona, also das, was mit ihm passiert. Er selber, naja, man kann das Buch Jona unterschiedlich lesen. Ich habe noch ein Bild, Entschuldigung, das habe ich euch noch vorenthalten. Das ist eine islamische Darstellung aus dem 14. Jahrhundert, denn das Buch Jona spielt tatsächlich in allen 3 großen Buchweltreligionen eine Rolle. Also auch die Moslems kennen die Geschichte des Jona etwas kürzer erzählt als unsere 4 Kapitel, die wir in der Bibel haben. Und trotzdem ist es für sie auch ein spannender Prophet. Man kann das Buch Jona lesen als Tatsachenbericht. Als ein Prophet, der einen Auftrag bekommt und der dann davonläuft vor Gott und sagt, da mache ich nicht mit, da gehe ich genau in die andere Richtung. Ich gehe nicht nach Ninive, ins Assyrische Reich, sondern ich gehe nach Tarsis, nach Spanien. Und einfach weg vor Gott fliehen. Was eine sehr, sehr lustige Idee ist, vor Gott zu fliehen, weil als ob man vor Gott davonlaufen könnte. Dadurch ist Jona ein Stück weit als Prophet irgendwie eine Witzfigur im Alten Testament, der wirklich nicht viel auf die Reihe kriegt, der die meiste Zeit sich den Tod wünscht und sauer ist und schläft und enttäuscht ist und eigentlich so richtig bockig. Ein sehr, sehr lustiges Bild, was uns gezeichnet wird von ihm. Beachtlich ist allerdings, dass Jona, obwohl er so ein bockiger Prophet ist und davonläuft, ein sehr erfolgreicher Prophet ist. Nämlich das eine Mal ist es so, dass er auf dem Schiff ist, er flieht nach Spanien und auf diesem Schiff kommt dieses Ungewitter, Gott schickt einen heftigen Sturm und Jona schläft. Er schläft unten, während alle anderen oben kämpfen und sich überlegen, was können wir tun. Und dann haben die Idee, naja, vielleicht sollen wir unsere Götter mal anrufen und so. Und dann kommen sie drauf, da ist noch einer, der schläft unten, der hat auch einen Gott. Das ist ein Hebräer, auch einen anderen Gott als wir. Vielleicht sollten wir den mal hochholen. Und dann kommen sie mit dem Jona ins Gespräch. Und Jona sagt am Ende, werft mich ins Meer, dann ist der Sturm vorbei. Ich bin schuld. Gott ist sauer auf mich oder Gott, ja. Und dann lässt sich Jona ins Meer werfen. Und im Anschluss, die haben ganz schlechtes Gewissen, diese Seeleute, die wollen ihn gar nicht ins Meer werfen oder umbringen. Und dann ist das Meer aber ganz ruhig, es wird still. Und dann fangen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Den Gott Jonas. Also erster Erfolg, den Jona verzeichnet. Ja, zweiter Erfolg, er geht nach Ninive, läuft eine Tagreise da rein, ist dann so noch nicht mal ganz in der Mitte der Stadt, sagt seine 5 Prophetenworte, ne, noch 40 Tage Ninive zerstört, geht wieder und in Ninive bricht die Bekehrung aus. Die Menschen sagen, wie schlecht und böse haben wir eigentlich gelebt, wir müssen umkehren. Und es kommt sogar vor den König von Ninive, also vom Bürgermeister. Und er sagt, wir müssen umkehren. Wir müssen uns in Sack und Asche kleiden. Wir Menschen und auch die Tiere, wir müssen komplett umkehren. Damit hätte Jona nicht gerechnet. So kann man Jona lesen, so ein Stück weit als Tatsachenbericht. Und wir merken schon, da ist viel Humor drin, da ist auch viel Tragik drin. Und ein Prophet, der interessant ist. Und auch irgendwie eine Witzfigur. Man kann das Buch Jona aber auch einfach gar nicht so als Tatsachenbericht lesen, sondern eher als eine satirische Novelle über einen Menschen, der uns vielleicht an manchen Punkten doch auch ähnlich ist. Denn haben wir nicht auch manchmal die Idee, wir könnten vor Gott davonlaufen? Und Gott sieht uns nicht, wenn wir die Augen zumachen? Denken wir nicht auch manchmal, oder sind wir nicht auch manchmal ängstlich und feige und trauen uns nicht, das zu tun, wo wir wissen, das wäre eigentlich dran zu tun? Und geht es uns nicht auch manchmal wie Jona, dass wir missgünstig sind und auf andere runterschauen und uns ärgern über den Erfolg der anderen und uns nichts sehnlicher wünschen als Gerechtigkeit, so wie Jona, aber am liebsten meine eigene Gerechtigkeit, dass Gott mit mir gerecht ist, mit mir fair ist, dass er mir gegenüber gut ist? Und geht es uns nicht auch oft so, dass es uns schwerfällt, die Gnade Gottes für unser eigenes Leben anzunehmen und dadurch auch gnädig zu sein mit anderen? Manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen tun uns da besonders schwer, weil vielleicht Menschen mit hohen Idealen auch schnell zu den obersten Richtern aufsteigen. Das Buch Jona hält uns einen Spiegel vor, die Augen. Und wir kennen ein Stück weit unser eigenes Leben, unseren eigenen Lebensweg, auch die Krisen, die Misserfolge, das, wo wir in die Tiefe müssen, wo Gott an uns arbeitet und uns verändert. Jetzt sind wir schon fast bei einer dritten Sicht auf das Jona-Buch und ich habe das überschrieben mit die Heilungsgeschichte des traumatisierten Israel. Wie gesagt, das Buch Jona fällt völlig aus dem Rahmen, anders als die anderen Prophetenbücher. Und es enthält auch viel Humor und viel Dinge, die nicht so ganz wahrscheinlich sind. Es ist eine Auslegung, die vielleicht relativ modern ist, aber die in der Auslegungsgeschichte doch auch schon immer wieder mal in Betracht gezogen worden ist. Jona steht für Israel, für das Volk Gottes, für ein geschlagenes Volk, für ein Volk, das viel erdulden und erleiden musste. Jona, der Name, bedeutet Taube. Und so haben manche Ausleger das so verstanden, so das flatterhafte Israel, so wie in Hosea 7, Vers 11 das beschrieben wird, über Ephraim. Ephraim ist der Enkel von Jakob, also von Israel. Und da heißt es, er ist wie eine Taube ohne Verstand. Israel, was viel erdulden, viel erleiden muss. Und jetzt ist interessant, was passiert hier in dieser Geschichte, was völlig Absurdes, was oft überlesen wird. Was soll denn Jona machen? Wo soll er denn hingehen? Er soll nach Assyrien gehen, nach Ninive. Assyrien ist das Reich, die im Jahr 722 nach Israel einmarschiert sind, mit äußerster Brutalität und Grausamkeit, wie die Assyrer das immer gemacht haben, und haben sich, haben Familien gespalten, haben Menschen entführt, haben Menschen umgebracht, haben eine unglaubliche Verwüstung dort angerichtet. Die Assyrer haben das Volk Israel völlig verstört. Sie haben das gemacht, ich habe schon gesagt, in der unglaublichen Grausamkeit, die Assyrer haben das immer so gemacht. Das war ihre Idee, wir traumatisieren ein Volk. Wir gehen da rein und gehen mit so einer Härte vor, dass letztendlich die Menschen, die da sind, auch gar keine Lust mehr haben, sich zu verteidigen oder zu kämpfen, sondern sofort sagen, wir ergeben uns. Das ist ähnlich wie vielleicht so Schlägerbanden oder so Mafia, ne? Die müssen möglichst hart reingehen am Anfang, damit alle sagen, hey, was wollt ihr von uns? Alles gut, ihr kriegt alles, was ihr wollt. So haben die Assyrer das gemacht. Sie haben mit einer unglaublichen Brutalität, mit einer gewissen Schocktechnik sich Länder angeeignet. Israel hat das erlebt, fürchterliches. Vielleicht auch die Vorfahren von diesem Jona-Propheten. Eine katholische Theologin aus Graz, die heißt Irmtraut Fischer, die schreibt über diesen Jona oder über diesen Auftrag, Jona wird dazu gerufen, eine Drohbotschaft gegen den übermächtigen imperialen Traumaverursacher, dem man hilflos ausgeliefert war und dem man sich nie und nimmer gewachsen fühlen wird, zu verkünden. Und dies noch dazu nicht aus einer gesicherten Position vom fernen Juda aus, sondern direkt in dessen Hauptstadt, in der großen Stadt. Wird dieser Perspektivenwechsel wahrgenommen, so ist die Flucht Jonas kein die Leserinnen unterhaltendes Davonlaufen mehr, sondern eine zwanghafte Fluchthandlung. Sein Hinabsteigen in den Rumpf des Schiffes während des großen Stürmes, kein komisches Sich-Drücken vor einer Aufgabe, sondern ein Sich-Totstellen. Jona kriegt den Auftrag, der ist ja unglaublich, der soll nach Ninive rein, in die Stadt, die wirklich als die böseste Stadt überhaupt beschrieben wird in der Bibel. Zu den Menschen, die einfach niemals auf seine Botschaft hören würden. Wenn er kommt und droht als Israelit, dann droht und sagt, Gott wird diese Stadt vernichten. Und Jona läuft davon. Wir haben es im Prophetenbuch Jona mit einem Menschen zu tun, der eigentlich von vorn bis hinten überfordert ist. Jona ist immer überfordert. Er schläft, er kann nicht mehr, er ist belastet, er will sterben, er verkriecht sich vor der Welt, will seine Ruhe haben, er hat keinerlei Ambitionen, er will nichts mehr, er will nichts erreichen. Der höchst suizidal ist, dem alles zu groß ist. Das ist ein wichtiges Wort im Jona-Buch, groß. Es gibt so ein paar Worte im Jona-Buch, die sind ganz wichtig, die kommen immer wieder vor. Groß. Der Jona, der diesen Auftrag bekommt und dann sieht er sich dieser großen Stadt Ninive vor Augen. Da soll er hingehen, in die große Stadt. Und dann kommt er auf das Schiff und Gott schickt einen großen Sturm und er wird von einem großen Fisch verschluckt. Und am Ende, das kommen wir nachher noch drauf, sitzt er unter dieser großen Rizinusstaude. Alles ist groß und Jona fühlt sich ganz klein und schwach und hilflos. Der Auftrag ist eine Zumutung. Und jetzt die Übertragung auf Israel. Soll Israel sich wirklich freuen darüber, wenn die schlimmsten Feinde auch von ihrem Gott geliebt sind? Von ihrem Gott das Angebot bekommen, umzukehren? Diese Liebe reinzukommen? Wenn ihre größten Feinde, ihre Traumaverursacher bei Gott Gnade finden sollen? Das ist ja die Zumutung des Jona-Buchs. Das ist schon unglaublich. Und dann ist das Buch Jona auf einmal gar nicht mehr so nett und so eine Kindergeschichte und mit dem schönen Wal, sondern auf einmal geht es um eine krasse Geschichte. Eine Heilungsgeschichte Israels. Ernst Lange, auch ein Theologe, schreibt über Ninive: Es ist die mörderische Stadt voll Lügen und Räuberei, wie es im Nahum 3, Vers 1 beschrieben ist, damit haben wir uns ja schon beschäftigt, ist der Inbegriff der unverbesserlichen Welt, der unverbesserlichen Menschheit. Für uns heute lebenden Menschen ist Ninive ein Symbol für die Hölle auf Erden, für Auschwitz, Hiroshima und Vietnam. Ninive ist das, was man flieht, wenn man leben will. das, was uns krank macht. Jona ist die Geschichte einer Therapie Gottes. Gott meint nie böse mit Jona. Gott geht einen Weg mit ihm. Gott hält ihn immer. Gott trägt diesen Jona. Genauso ist es auch die Geschichte Gottes mit einem traumatisierten Volk. Und die Juden sind bis heute traumatisiert und immer wieder werden sie das durch einen unheimlichen Hass und durch Verfolgung und durch ganz viel Krieg, Terror, Bedrohung im Nahen Osten. Das jüdische Trauma zieht sich durch die Geschichte. Und es macht die Jona-Geschichte zu einer bitteren und tiefsinnigen Novelle über Gottes Gnade und sein Erbarmen mit diesem Volk durch die verschiedenen Abschnitte ihrer Geschichte. Das Buch Jona erzählt auch davon, dass es Heilung gibt. Heilung von Traumata und tiefen seelischen Schmerzen. Trauma erleben Menschen ja dann, wenn sie was erleben, wenn sie irgendwas begegnen, was sie nicht mehr einsortieren können in das, was sie kennen, was sie völlig verstört, was sie in den Zustand bringt, wo sie nicht mehr funktionieren. Und dann muss der Körper und muss die Seele irgendwas tun, damit man wieder in den Funktionsmodus kommt. Jona ist eine Novelle, die deswegen viel Kraft hat, die ihre Kraft auch nicht verliert im Laufe der Geschichte und der Zeit. Jona merkt, er kann vor Gottes Gnade nicht davonlaufen. Weder vor der Gnade, die Gott mit ihm hat, noch vor der Gnade, die Gott mit anderen hat. Und ich möchte mit euch das letzte Kapitel im Jona-Buch anschauen. Wir kennen ja so dieses Jona und der Wal. Wir gehen jetzt aber in eine andere Tiergeschichte sozusagen. Nämlich wir gehen gleich in die Sache Jona und der Wurm. Das ist das letzte Kapitel und ich finde auch das Spannendste. Und ich lese euch mal das vor. Ja, bitte. Wir fangen mal im Kapitel 3 an. Tja, die kleinen Propheten, ne? Da kann man dann schon ein bisschen blättern. Jona 3, Vers 4 und 5. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Habe ich schon genannt, ziemlich absurd. Jona reißt sich kein Bein aus. Das ist jetzt die einzige Stelle, wo man ihn mal arbeiten sieht oder hört. Seine Predigt ist kurz und bündig. Er lädt auch nicht mal ein zur Umkehr oder so. Er sagt einfach, es wird alles zerstört werden. So, Punkt. Und die Menschen kehren um. Der König fällt um, also sagt auch, wir müssen an diesen Gott glauben. In Vers 10 heißt es dann, als Gott aber ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Also Gott kündigt etwas an und er tut's dann nicht. Gott wird sich selber untreu und es wird auch zum Problem für den Propheten Jona. Weil woran erkennt man den Propheten und die Richtigkeit? Naja, wenn er Worte verkündigt und es tritt dann ein, dann kann man sagen, der Prophet hat recht gesprochen. Wenn er was ankündigt und es tritt nicht ein, dann gibt es eine Stelle in Deuteronomium, hätte man auch das Recht, diesen Propheten zu ermorden, weil er ja nicht die Wahrheit gesprochen hat. Also damit hat Jona natürlich auch zu kämpfen. Seine Autorität als Prophet. Und dann geht es weiter in Jona 4, die Verse 1 bis 4. Das aber verdroß Jona sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und dich des Übels gereuen lässt. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Also Jona will sterben, er ist am Ende, ihn kotzt das an, dass Gott gnädig ist. Jona hätte das viel lieber, dass dieser Gott Israels ein Nationalgott ist, nur für sie. Und sie sieht in ihrer Not und sie begleitet. Aber dass Gott jetzt auf einmal auch diese Traumaverursacher, die in die Leute Ninive vor Augen hat und sie liebt und auch noch gnädig ist mit ihnen, das kann er nicht fassen. Jesus erzählt eine ähnliche Geschichte, nämlich die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da ist dieser Bruder, der beobachtet, wie sein Bruder nach Hause kommt und damit nicht fertig wird. Sein Bruder kommt, hat richtig viel Dreck am Stecken, hat das ganze Geld verschleudert und kriegt jetzt einfach nur eine Feier. Ein junges Lamm. Er wird gefeiert ohne Ende. Und der Bruder, der all die Jahre treu gearbeitet hat, der dem Vater verbunden war, der steht da und muss zugucken. Und sein jüngerer Bruder kriegt noch nicht mal eine Strafe, ganz im Gegenteil, er kriegt den Siegelring der Familie an den Finger gesteckt. Diese unfassbare Ungerechtigkeit. Das ist das gleiche Motiv, was Jesus da in dieser Geschichte bringt. Die Gnade Gottes überfordert uns. Wir kommen nicht drauf klar, dass Gott ein gnädiger, barmherziger Gott ist. Dass er ein Herz hat, was nicht in unseren Kopf reingeht. Wir kommen nicht klar mit Gottes Barmherzigkeit, mit dieser Gnade. Deshalb sind wir Christen doch die, die auf die Gnade klarkommen sollen. Und die Gemeinden sind doch eigentlich die Orte, wo es Gnade geben soll für Menschen. Wo Menschen sein dürfen, sich verändern dürfen, weil sie geliebt sind. Aber nicht sich verändern müssen, damit sie geliebt sind. Das beginnt immer mit mir. Wenn ich anfange, mich unter die Gnade zu stellen. Wenn es bei mir anfängt, dass ich begreife, wie sehr Gott mich liebt. Wenn Jona anfängt zu begreifen, dass Gott ihn all die Zeit mit Gnade und Liebe behandelt hat, ihn begleitet hat. Und der ganze Weg Jonas, die Flucht und das Schiff und der Fisch und all das, alles Zeichen und der Liebe, der Gnade Gottes waren. Wie Gott ihn angefasst hat, der ganze Weg, den er gegangen ist, war nicht alles einfach. Aber letztendlich ein Heilungsgeschehen war mit diesem Propheten. Und auch Israel, Jona Israel, also dieses erkennen darf, auch unser Weg in all dem, Exil, Flucht, Vertreibung, Schrecken, wieder zurückgeführt werden. All das ist einfach nur ein Gott ist da, er hält und trägt uns trotzdem in all dieser Zeit. Gott spannt den Gnadenschirm über unser Leben. Ist das nicht wunderschön? Und jetzt geht's weiter. Da kommt dieser Wurm oder diese Raupe. Und Jona ging zur Stadt hinaus und er ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Also Jona wartet darauf, dass das Gericht Gottes noch kommt. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Und Gott sprach zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht abgemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb, und mich sollte nicht jammern. Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Beim Jona ist der Wurm drin. Gott schickt da diese Raupe oder diesen Wurm, der sich da reinbohrt in die Wurzeln. Und dann schickt Gott noch einen heißen Ostwind, den Gott fallen lässt von oben. Das meiste, was beim Jona in der Jona-Geschichte passiert, ist wirklich das, was Gott tut, nicht das, was der Jona tut. Das ist überschaubar, ne? Gott handelt an Jona oder an Israel-Jona oder an Ich-Jona. Gott handelt. Vielleicht sogar an uns als Stadtmission, als Gemeinde. Gott handelt. Gott tut was. Gott verändert. Manchmal lässt Gott einen Wurm an Wurzeln fressen. Und der Jona ärgert sich und Gott sagt zu ihm, wegen eines Strauches strauchelst du? Hast du den gepflanzt und aufgezogen? Hast du irgendwas beigetragen? War das irgendwie dein Verdienst? Denkst du, du kannst dich auf dein Verdienst irgendwie ausruhen, dass du irgendwas gemacht hast? Nichts hast du gemacht. Und Jona muss irgendwie mit dieser Enttäuschung umgehen. Das ist die hohe Kunst des Menschen. Wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Wie gehe ich mit dem Wurm um, der da plötzlich drin ist in meinem Leben oder in den Dingen? Und Jona verzweifelt dran, er will sterben und er sagt, warum ich, warum passiert mir sowas? Ich bin das Opfer. Was, wenn auch in diesem Wurm, in dem Ostwind, Gottes Gnade steckt, die ihn verändern will, die sein Herz verändern will? Ein jüdisches Sprichwort sagt, nur ein gebrochenes Herz ist ein ganzes Herz. Was, wenn Gott im Leben des Jona Dinge verdorren lässt, um ihn zu befreien und zu heilen? Was, wenn Jona in allem Weglaufen und sich Auflehnen gegen Gott doch am Ende ganz geborgen ist in Gottes Gnade? Was, wenn der ältere Bruder des verlorenen Sohns am Ende doch begreifen muss, dass all die Zeit über alles, was seinem Vater gehört, auch ihm gehört. Dass er nur sich dieser Gnade und der Liebe des Vaters nie bewusst war. Was, wenn Jona am Ende der Geschichte, und es bleibt ja offen, wenn Jona endlich auch diese Gnade für sich annehmen könnte? Wenn die Gnade in unserem Leben einen Unterschied macht. Ich möchte euch einen Text zum Ende vorlesen. Von Christina Brudereck. Dürfte ich nur ein Wort des Glaubens wählen, ein Wort für die Mitte meiner Theologie, ein Wort für den roten Faden meiner Biografie, ich wählte die Gnade. In gnadenlosen Zeiten, in denen viele so unerbittlich sind und hart, aggressiv, in denen der Erfolg uns seine Meinung diktieren will und wir funktionieren müssen, im Job, zu Hause, unser Wille, unser Körper, auch unsere Gemeinde, unser Glaube. Ich wählte die Gnade, denn sie wählt immer wieder mich. Gnade ist Liebe, ihre sanfte Schwester. Sie macht mir klar, dass ich endlich bin. Sie hilft mir, in meine Begrenztheit einzuwilligen. Sie liebt mich in meinen Niederlagen. Sie erinnert mich täglich daran, dass ich mich nicht selbst retten muss. Sie erlaubt mir, ein bedürftiges Wesen zu sein. Amen.